Marta, Isa, Ludwig, Eva, Nora, Klaus, Olga, Ludwig, Anton, Zora, Isa, Cäsar. Alles Blau Podcast, Episode 3, mit einem, der sich daran gewöhnt hat, seinen Namen zu buchstabieren, an Milenko Lasic. Also Milenko, ich versuche dich vorzustellen. Du bist hier als Künstler. Du bist aber ein Tausendsassa. Du bist Penta. Wie sagst du? Du redest 5 Sprachen.
Genau, eigentlich 6. Ich zähle Schweizerdeutsch auch als eigenständige Sprache.
Du redest 6 Sprachen. Du bist Musiker. Du hast eine Stiftung.
Genau.
Du hast einen Verlag.
Ja, ja.
Und was habe ich jetzt noch vergessen? Du bist Vater, zweifacher Vater.
Genau, und ich bin auch Hauswart dort, wo ich wohne.
Also du bist extrem vielseitig.
Ja, ja, ja.
Und ich frage mich, ob das könnte damit zu tun haben, dass, also ich habe den Eindruck bekommen, als ich auch dein Buch gelesen habe, Zürich-Syndrom, dass du als Kind sehr viel Freiheiten gehabt hast. Täusche ich mich da?
Nein, überhaupt nicht. Ich wünsche das Gleiche für meine Kinder auch. Ich bin zum Beispiel nie geschlagen von meinem Vater. Was so fast atypisch ist für so jugoslawische Erziehung. Mhm. Also ohne jetzt das, also nicht wertend, aber irgendwie so viel, weiß auch nicht, wie. Und dann bin ich auch immer ein halbes Jahr ohne Mutter aufgewachsen. Also sie war immer in der Schweiz ein halbes Jahr gewesen. Ich bin nicht in dem Sinne verwahrlost. Also ich bin in einem Dorf aufgewachsen, wo es immer irgendwie 10 Kinder gab zum Spielen. Und man hat immer so geschaut auf uns. Wir haben irgendwie uns können bewegen. Überall, irgendwie. Und Erwachsene haben immer irgendwie gewusst, wo wir sind. Weil sie uns gehört haben, dort im Wald schreien oder tun, irgendwie. Oder weil wir irgendwie dort durchgelaufen sind und dann hat die andere Nachbarin gesagt, ah, sie sind dort, ich habe sie dort gesehen. Oder, ja, vor Telefon eigentlich. Also wie so, jemand, als ich in die Schweiz gegangen bin, ist jemand vielleicht so ein Jahr vorher oder so Telefon in dem Dörfli durchgekommen. Mhm. Auch so ganz lustige Ereignisse.
Hat vielleicht auch ein bisschen etwas mit der Zeit zu tun, also du bist in den 80er Jahren aufgewachsen?
Ja, also ich meine, ich bin 79 geboren und dann 92 in die Schweiz gekommen, Ende 92. Mhm. So,
und
ja.
Das Phänomen der Helikoptereltern, das ist ja ein bisschen eine neuere Erscheinung oder Tendenz?
Ich komme nicht raus, was das heisst. Ich habe es versucht zu verstehen, mhm. aber irgendwie, ich habe das Gefühl, es tut irgendjemand irgendwelche andere Art von Lebensweise irgendwie beschreiben, die mit meiner irgendwie nichts tut und darum für mich auch schwierig vorzustellen. Irgendwie. So, es heisst wie so hyperbehütet oder so etwas. So Ältere geben die Freiheit, aber sobald Kind sich irgendwie aus dem roten Rahmen bewegt, also so verstehe ich es, oder? Dann kommt so der Helikopter und holt sie ab. Irgendwie.
Ich verstehe es auch so. Das ist, es hat sehr viel mit Angst zu tun. Also es ist eigentlich angstmotiviert. Ständig, also eigentlich eine ständige Angst davor, dass etwas könnte passieren.
Ja, ich habe einen Unterschied zu dem, wie ich aufgewachsen bin und wie Helikopter ist, irgendwie, dass wir wie, einfach wie kein Helikopter hatten, sondern wie betet, also irgendwie gehofft, dass uns nichts passiert. Irgendwie. Also wie gewisse haben es nicht geschafft. Also ein paar von meiner, sagen wir, Spielkollegen die sind irgendwie gestorben. Also nicht im Krieg, sondern einfach, ich weiß auch nicht, so durchs Leben, irgendwie im Unfall oder keine Ahnung. Irgendwie.
Also als Erwachsene oder als
ja,
Kind?
Ja, als 20-Jährige. Mhm. Also dann ist irgendwie vom Krebs gestorben. Also irgendwie, es gibt schon ein paar. Also nicht, dass man ist wie ausgelieferter gewesen, habe ich das Gefühl, und irgendwie machtloser als älter. So, okay, man kann ihn nicht abschließen, aber irgendwie so, das kann passieren und das kann passieren, aber wie so, ja, was wollen wir machen? Also wie, ja, jetzt zu der Zeit.
Mhm. Du hast vorige angetönt, dass deine Mutter jeweils ein halbes Jahr weg war.
Genau.
Du hast mir schon erzählt, dass sie in die Schweiz gekommen ist, als Saisonarbeiterin.
Genau.
Und das dünkt mich untypisch, dass die Frau ins Ausland geht. Oftmals ist es der Mann, der geht aus wirtschaftlichen Gründen. Wahrscheinlich
in der Annahme, dass ein Mann mehr Einkommen kann generieren kann, aber vielleicht teilweise ist es auch aus religiösen Gründen. Und wie ist das bei euch gewesen?
Also meine Theorie, ich meine, ich bin nicht mal geboren, wo meine Mama zum ersten Mal in die Schweiz gegangen ist. Sie ist eine von der ersten Frauen, die gegangen ist. Natürlich hat es da eine erste Welle von Männern. Aber man braucht ja auch Frauen. Irgendwie. Also im Sinne, ich glaube, so religiöse Gründe nicht. Irgendwie. Sondern mehr so Situation von der Familie, wie das ist. Wer kann gehen überhaupt, wer kann nicht. Irgendwie. Und es ist nicht so, der Mann und ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ich meine, die sind recht so in einer, sagen wir, Religion nicht primär. Die Gleichberechtigung, das ist auch so ein Phänomen. Irgendwie. Die Gleichberechtigung, die jugoslawischen Frauen haben das seit 1944, seit dem Zweiten Weltkrieg. In
den 70er- Stimmrecht.
Stimmrecht, Gleichberechtigung respektive. Und dann nochmal, die erste Ministerpräsidentin, die es jemals gegeben hat, war auch in Jugoslawien, so in den 50er Jahren. Also eine wie sagen wir, Präsidentin von einem Parlament. Natürlich war der Tito Staatschef damals, aber wie so Parlamentschefin war eine Frau, respektive. Es kommt auch davon, dass, dass nach dem Aufbau erstens alle Männer so halb tot sind oder irgendwie in Gefangenschaft oder ich weiß auch nicht. Dann war es egal, ob Frau einen Traktor oder Bus oder Lastwagen fährt oder nicht. Hauptsache, jemand fährt den Bus. Irgendwie. Und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie in der Schweiz anders gelaufen. Von dem her irgendwie ist es so, wie wenn irgendwie, eine Frau einen Lastwagen fährt, da gibt es. En grand, irgendwie. Aber immer irgendwie, ich habe das Gefühl, so wie, ah, da fährt eine Lastwagen, irgendwie. Ich habe das Gefühl, in Jugo ist das so irgendwie wirklich nicht so neu.
Ich glaube, in allen Ländern, wo die Frauen gebraucht worden sind, ich meine, auch in Deutschland nach dem Krieg für den Aufbau oder in den kommunistischen Ländern, wo die Frauen viel, viel mehr in die Arbeitswelt integriert gewesen sind, ist auch das Stimmrecht ist früher da
gewesen. Ja, und auch die sind gewohnt, also nicht Gewohnheit, sondern mehr so, ich meine, so eine Aufteilung. Ich kann mich auch recht gut erinnern, wo irgendwie, im Dorf hat man immer so zusammengeschafft. Also irgendwie, nicht jeder hat irgendwie einen Traktor gehabt, oder Traktor alleine reicht nicht. Irgendwie. Dann hat man sogenannte MOBA, heißt das bei uns. Irgendwie. Das ist wie so, ich kann siebenmal bei dir aufs Feld arbeiten, du kommst siebenmal bei mir arbeiten. Irgendwie. Und dort ist egal, zum Beispiel egal, ob jetzt deine Frau oder dein Mann ist irgendwie geholfen. Also es ist so, es ist irgendwie nicht wirklich ein Thema gewesen, irgendwie. Natürlich hat es irgendwie, weiß nicht, Ungleichheit gegeben, aber irgendwie, das ist nicht nur im Gender gsi, vor allem nicht. Mehr so, weiß nicht, der ein Funktionär, der andere korrupter als der andere oder, also weißt so, also ich habe das Gefühl, das ist so die sogenannten Sesselhänger,
Sesselhocker,
sagt man irgendwie Politiker. Da, ich glaube, da ist irgendwie so eine Art Unzufriedenheit gsi, so irgendwie. Wir haben schon länger gecheckt, dass es nicht auf Geschlecht kommt, sondern so, da hat jemand mehr Macht als der andere und der andere zahlt weniger als der andere. Also so irgendwie. Ich glaube, das ist so inneres Thema gewesen, die Art von, also soziale und allgemein soziale irgendwie Ungleichheit.
Und du hast dein Geburtsort ist
Bielina.
Bielina, genau.
Ja, das, ja.
Und das heisst, und nachher ist deine Mutter relativ bald wieder für ein halbes Jahr. Also das hat
ja,
sie
also
durchgezogen,
sie ist 72 gegangen. Ich kann mir vorstellen, die ersten Jugos sind etwa, und das ist auch so ein Staatsvertrag zwischen Tito und Schweiz gewesen. So à la mir schicken 100'000 oder ich weiß auch nicht, Billigkraft irgendwie und Schweiz gibt an dem Staat, ich weiß auch nicht was.
Also es ist wie ein Programm gewesen?
Ja. Also ich erinnere an einen Business-Deal als Programm. Irgendwie. Ist immer so ein Business-Deal.
Und als was hat sie geschafft?
Sie hat zuerst als Kindernanny oder Kinder und in einem Restaurant so einem Familienbetrieb und dann im Restaurant und dann als Zimmermädchen. Ne?
Und in Jugoslawien hat sie dann vorher einen Beruf gelernt?
Nein. Sie ist 44 geboren. Nicht jeder hat können sich so eine höhere Schule leisten. Also im Sinne Pflicht, Schulpflicht war irgendwie bis 4. Klasse gewesen. Und nachher musste ich, weiß nicht, so wirklich zusammenreissen, in jedem Sinne, dass mir jemand eine höhere Ausbildung schickt. Aber das sind auch so gerade nach Kriegszeiten. Irgendwie. Wie, das ist auch so crazy. Irgendwie. Ich finde meine Mutter überhaupt nicht ungebildet. Sie hat 4 Jahre Schule gemacht. Und mein Vater, der wie so älter ist, seine Schulpflicht war nur 2 Jahre gewesen. Recht Fortschritt für gar keine Schulpflicht. Irgendwie, oder? Und ich meine, wie sich das so in Jugoslawien, irgendwie, so in der, also Ex-Jugoslawien, so urschnell entwickelt hat. Irgendwie. Das auf 8 Jahre und irgendwie, ich sage mal, in den 80er Jahren hat sich ziemlich jeder können irgendwie Uni leisten, weil es ist gratis gewesen. Es ist nicht irgendwie vom Staat ab, also wie so gewiss, also wo meine Mama irgendwie, sagen wir, in dem Alter war, ihre Familie, die Armut oder soziale Nachkriegszeit hat es einfach nicht erlebt.
Und wo der Krieg ausgebrochen ist und du bist nicht sofort in die Schweiz gekommen, aber relativ bald, oder? Mhm. Hast du dort geahnt, dass du für immer wirst weggehen?
Nein, ich glaube nicht. Also als Kind kommst du eh nicht so mega 100% raus. Und dann auch so, ich wollte machen, was ich wollte. Ich wäre eigentlich am liebsten bleiben dort. Also wie so als Kind. Natürlich bin ich froh, dass ich irgendwie gekommen bin. Oder, ja, also wie kann man gar nicht sagen. Mhm. Nein, ich habe überhaupt nicht geahnt. Ich habe ein paar Monate vorher herausgefunden, dass mir geht. Und ich habe es nicht so lustig gefunden. Respektive so, was soll ich jetzt dort neu anfangen, wenn irgendwie all meine Freunde und irgendwie Primarschule und die irgendwie alle da sind. Ist doch logisch.
Klar. Ja. Aber es ist schon, also in deinem Umfeld hat auch ein Ort ein Exodus stattgefunden oder sind ihr eher eine Ausnahme gewesen, jetzt im engeren Umfeld?
Nein, schon. Also bei uns hat es nie richtig so Front gehabt. So, 20 Meter, 20 Kilometer nebendran oder irgendwie 10 Kilometer nebendran, aber nie richtig in dieser Gegend. Ja, ich weiß nicht, was man als Exodus zählt. Ich meine, man könnte auch meine Mutter, die in den 70er Jahren irgendwie gegangen ist, zu einem Exodus Teil davon. Irgendwie, ich meine, in den 80er Jahren sind ganz viele Leute gegangen, respektive, ich habe mal irgendwie gelesen, oder ich weiß auch nicht, vielleicht noch mehr. Ich glaube, etwa ein Drittel von der bosnischen Wirtschaft stammt von irgendwelchen, von der sogenannten Diaspora.
Genau.
Wo einfach aktiv Geld reinbringt. Es ist wie so eine fette Industrie. Ich kann mir so vorstellen, wie so eine Art Gesellschaftsschicht im Moment. Jugo-Deutsche, Jugo-Schweizer, nennt man auch so irgendwie in Bosnien. Mhm. Also in Kroatien auch. Und viele Leute, also Flüchtlinge hat es auch gehabt, irgendwie. Nur die sind irgendwie von Sarajevo zu uns gekommen. Irgendwie. Und irgendwie, als ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich ganz viele Flüchtlinge kennengelernt, bosnische, die dann einfach eben so klassischer Exodus irgendwie wie keine andere Wahl gehabt. Irgendwie.
Ich glaube, ich habe gefragt, weil es mich wundergenommen hat, ob das für dich sehr unverhofft gekommen ist, weil als Kind bist du ja zu einem gewissen Grad auch ausgeliefert. Also du bist den Entscheidungen von deinen Eltern eigentlich ausgeliefert, solange du nicht volljährig bist. Ist das sehr unmittelbar gekommen oder ist das etwas, wo auch, hast vielleicht, wo du deinem Vater gehört hast, mit den Nachbarn darüber reden, oder reden mit anderen Leuten, die schon gegangen sind? Und ist das so ein ständiges Thema gewesen oder ist das für dich als Kind
im Sinne, niemand hat den Krieg als erstes erwartet oder wahrgenommen oder können wahrnehmen. Im Sinne, ich habe Hoffnung ist immer so gewesen, ah ja, ja, okay, aber morgen hört es auf und so. Und irgendwann mal ist so wie gewesen, ey, es sieht überhaupt nicht nach aufhören. Irgendwie im Gegenteil, es ist nur der Anfang. Irgendwie. Und ich bin eigentlich am Anfang gegangen. Irgendwie. Krieg ist in Kroatien 3 Jahre vorher angefangen und dann in Bosnien wie so 2 Jahre vorher oder so, 2,5. Und dann niemand hat gedacht, irgendwie, dass das so wie länger geht. Wirklich. Ich weiß, es ist wie so Wesen vom Mensch, irgendwie. Ja, okay, aber es kann doch nicht schlimmer sein. Und dann so, nächsten Tag noch schlimmer. So, ja, aber es kann nicht schlimmer werden wie das. Irgendwie. Also jetzt so konkret, etwa die Hälfte von meiner, sagen wir, Spielkameraden sind nicht mehr dort. Vielleicht ein bisschen mehr. Ein Teil natürlich wie ich, irgendwie gegangen. Und ein Teil gestorben. Irgendwie, und der andere Teil ist irgendwie geblieben. Weiß auch nicht. Irgendwie.
Und wo du... wo deine Mutter am liebsten noch alleine in die Schweiz kam, ist vor dem Krieg, wo in der Schweiz war sie?
Sie war in Crans-Montana, und ich auch recht gut kenne eigentlich. Ich bin immer, also ich bin seit irgendwie, ich weiß auch nicht, erste Klasse oder so, zu ihr in die Ferien gegangen. So, und dann, ich habe einen Cousin und eine Cousine in Crans-Montana, so Wallis.
Und wo ihr nachgezogen sind, sind ihr auf Crans-Montana oder sind
Nein.
Ihr dann, habt ihr dann...
Nein, meine Eltern haben wie das Gefühl gehabt, für die Zukunft ist die deutsche Sprache auf dem Balkan irgendwie wichtiger als Französisch. Und die sind dann, wir sind dann alle wie von neu auf Zürich gegangen.
Das heisst, du bist in Zürich eingeschult worden?
Genau.
In welchem Kreis?
Kreis 4. Ich bin Schulhaus Wengi.
Ja.
Das ist mal so ein... ich glaube, das haben sie völlig geändert. Dort hat es irgendwie, weiss auch nicht, die Hälfte und mehr so Sonderschulklassen gehabt. Sprachintegrationsklassen. Zuerst dort und nachher Feld. Und vom Feld bin ich in Skimi, in der Angi und dann Tuni und nachher ZADK. Mhm. Ja.
Vielleicht können wir jetzt ein bisschen auf Gegenwart sprechen. Die Verknüpfung von Kunst und Leben, habe ich das Gefühl, ist etwas, wo du darüber nachdenkst oder wo du auch wirklich versuchst zu praktizieren. Also du kannst jetzt kannst mich auch korrigieren, wenn das nicht
korrekt,
stimmt.
Korrekt, nein, super.
Was ist dein Approach an das?
Erfahrung, oder? Also, ich habe einige Werke im Atelier hergestellt, sagen wir in der Werkstatt, und einige habe ich irgendwie zwischen dem Bett und Anlegen irgendwie rausgefunden oder zuhause am Aufräumen. Ich habe dann wie auch gesehen, dass irgendwie so außerhalb vom Atelier, irgendwann mal vor, ich weiß auch nicht, realisiert das eben wie, natürlich, es gibt auch so Erwartungen immer an Künstler, irgendwie an der Front zu sein, was das auch immer heisst, also aktuell. Ich habe einige Werke, wo ich super schätze, einfach wirklich so im Haushalt, sagen wir, rausgefunden oder Idee dafür gehabt oder egal, in der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Es ist nicht, dass ich irgendwie dann, jetzt muss ich so ein sozial engagierter Künstler sein, ums Verrecken oder so. Irgendwie. Sondern wie, ich habe realisiert, ich muss wie alles so ein bisschen loslassen, aber wach bleiben und dann werden irgendwie Ideen kreiert. Also so,
wobei, ich habe das Gefühl, das ist jetzt etwas, wo wahrscheinlich viele Künstlerinnen und Künstler würden unterschreiben würden. Dass ihnen die Ideen an den unverhofftesten Orten kommen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es eben auch einen gewissen Mut braucht, zu dem auch zu stehen. Oder zum, das sogar eine Art, auch zu einem, wie so auch ein bisschen aufheben. Ich denke, also die Idee kommt bei vielen vielleicht im Alltag, aber nachher wird das sofort, also der Alltag wird nachher sofort rausgefiltert. Und es wird zu einem, zu einem galerietauglichen Produkt hingearbeitet. Und das habe ich bei dir das Gefühl, das ist nicht dein, das interessiert dich nicht so, das nachher den Alltag rauszusäubern.
Ja.
Sondern er bleibt drin.
Mhm. Also es kommt darauf an, ich habe wie vor ein paar Tagen realisiert, wirklich vor ein paar Tagen, ich bin eigentlich so eine Art Konzeptkünstler. Dann selber müssen staunen. Ich habe das Gefühl, ich habe mich gewehrt gegen das. Respektive so eine Art Essenz vom Ganzen irgendwie zu behalten und alles andere zu schneiden. Und dann ist irgendwie auch die Frage, was ist Essenz? Also irgendwie, was wollten wir zeigen? Ja, bei gewissen Sachen, also nicht, dass ich irgendwie, ich habe keinen irgendwie Stil in dem Sinne. Bei vielen Sachen sage ich, ey, das alles, was dazu kommt, irgendwie gehört dazu. Es ist so gemeint, anstatt jetzt wie eine Formel zeigen, einen Spruch, irgendwie mehr so, wie man den Spruch macht. Es ist wirklich schwierig, was mir jetzt wirklich völlig etwas anderes im Kopf irgendwie liegt, aber ich habe das jetzt durch dich realisiert. Es gibt ja so eine Art Unterschied zwischen Deutsch und Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch ist recht so eine gesprochene Sprache. Im Sinne, da wird ganz wenig geschrieben. Irgendwie. Und Zürich-Syndrom ist eigentlich aus einer gesprochenen Sprache irgendwie, niedergeschrieben worden. Irgendwie. So, und das ist auch so eine Art wie Barriere, also für ganz viele Schweizer. Im Sinne, wenn ich auf Berlin gehe, realisiere ich, dass der 13-Jährige größere Wortschatz hat im Alltag als ich selber.
Und dem Hochdeutsch.
Auf Hochdeutsch. Irgendwie. Und dem fließen die Wörter so schnell raus. Irgendwie. Obwohl, es ist nicht, dass ich nicht Deutsch kann, sondern irgendwie, es hat mit dem sagen wir, schweizerischen Zustand, also wie so, es wird ja nicht geschrieben.
Aber du übst es nicht, es nicht jeden Tag.
Wie viele Künstler thematisieren das, im Sinne wie so, unsere wie Barrieren, die wir haben, irgendwie. Und machen, und fangen auf, jetzt auf Mundart, egal welche, irgendwie, schreiben. Irgendwie. Keine, also wie, ist das jetzt so wie Multitasking, irgendwie, aber es ist nicht ein Versuch, jetzt irgendwie eine Frage auf deine vorherige, also eine Antwort auf deine vorherige Frage zu liefern. Irgendwie. Ich tue gerne irgendwie philosophieren und überhaupt, aber irgendwie so, man kann nicht generell sagen, was so mein Approach ist, irgendwie, weil irgendwie das andere Werk widerlegt das. Es ist wie irgendwie so, das bemeinte Werk vielleicht ja oder stimmt, irgendwie Alltag mega wichtig, aber es ist nicht so, irgendwie, was ich mache. Irgendwie. Ich habe auch recht viel mal auch einige Zeit müssen wie kämpfen, so wie egal was du machst als Künstler, es muss nur ein kleiner wie Indiz geben und dann wird so, da haben wir so einen kriegsgeschädigte Bosnier oder ich weiß auch nicht, weil so, also geschädigt, nicht geschädigt, sondern wie so, da ist eine, wo thematisiert dieses Ding. Irgendwie. Ja, ich habe das wie so vielleicht einmal thematisiert, irgendwie, aber dann gefunden, look, nicht auf die Art jetzt. Irgendwie. Ich habe einige Werke gemacht, wo irgendwie nicht, wo genauso wie, sagen wir, wie du gefunden hast, die könnte man so easy in eine Galerie reinstellen und kein Mensch kommt raus, worum es geht. Irgendwie. Also, außer gewisse Künstler oder so. Und dann habe ich auch so angefangen, wie so eine neue Phase irgendwie, mit diesen Projekten. Das ist so vielleicht ZHDK bedingt.
Das wollte ich jetzt vorhin gerade wollen fragen, ob das in der Schule.
Ich habe es aus einem Witz gemacht, eigentlich. Wie so, also Witz, nicht Witz, sondern ich meine, Amsel Verlag ist eigentlich so entstanden, da haben wir ein Skript auf dem Tisch, irgendwie, und niemand will es publizieren. Dann irgendwie eine halbe Stunde später haben wir so wie entschieden, ey, look, das machen wir jetzt, also der VJ und ich. Irgendwie.
Wer ist der VJ?
VJ, alter Freund von mir, leider gestorben, aber er ist der Autor vom Amsel Verlag. und wirklich guter Freund von mir. Ganz viele wichtige Gespräche geführt. Also so ein in Indien geborener, mit irgendwie 40, 50 in die Schweiz gekommen. Zürich so 80er, Anfangs 80er erlebt. Jemand, der irgendwie ganz viele Kulturen irgendwie drüber gesehen hat. Oder irgendwie so Gaps von verschiedenen Interpretationen oder Missverständnissen. Ich bin mega dankbar. Irgendwie. Also so. Und das ist auch so eine Traumkombination gewesen. So ein pensionierter, alter, sagen wir Intellektueller. Und so ein, weiß auch nicht, 22-jähriger, nach dem Gymi, bald Student oder so. Das habe ich ihn kennengelernt.
Aber wie habt ihr euch kennengelernt?
Durch einen anderen Freund Künstler in der Küche. Und der Vici hat mir dann wie empfohlen, also sollen wir uns eigentlich wie gefunden, er ist jetzt irgendwie arbeitslos und ich könnte bei ihm Englisch lernen und ich könnte auch so ein paar Freunde nehmen und ihm irgendetwas zahlen. Und so habe ich irgendwie so eine Truppe von irgendwie drei anderen, ich bin das vierte zum Beispiel jahrelang gegangen. Also jahrelang
aber im
so.
Gymi hast du doch eh Englisch unterrichtet.
Ja, ja, aber irgendwie so viel von dem Unterricht ist irgendwie Wörter lernen und vergessen und den Text richtig machen und dann überhaupt nicht anwenden und so. Irgendwie, wir sind so einmal pro Woche für irgendwie zwei, drei Stunden.
Sind für angewandtes Englisch?
Zum Konversation irgendwie und auch schreiben. Mhm. Also natürlich wird in der Schule ganz viel geschrieben, aber ich weiß nicht, wieso. Man ist wie so eine Maschine und nicht viel bleibt dort. Ich habe das Gefühl, es ist mega wichtig gewesen, dass ich auch wirklich mit jemandem zu reden, also praktizieren. Jemand, wo irgendwie drei Leute, wenn sie etwas falsch machen, einfach gesagt haben, das kann man korrigieren. Ein Lehrer kann das nie machen. Natürlich ist beides am besten.
Und hat er einen indischen Akzent gehabt?
Nein, nein. Also irgendwie, er hat einen indischen Akzent haben, nein. Irgendwie. So, aber, sagen wir, wie so eine, auch indische Englisch hat so eine spezielle, sagen wir, Wortschatz. Mhm. Natürlich, Amerikaner brauchen irgendwie einen anderen Wortschatz, irgendwie Australier das, irgendwie. Und Inder haben auch zum Teil so eigene, also nicht jetzt, aber ich habe gewisse Wörter wiederholen sich häufiger bei den Inder als bei den Amerikanern oder, ja.
Ja, ist klar, oder? Also der Sprachgebrauch hat ja mit der Erfahrung etwas zu tun.
Und ja, und ich habe das Gefühl auch so mit irgendeiner Einstellung der Leute. Ich habe das Gefühl, da recht korrekt alles. Eher Englisch als Amerikanisch.
Da kannst du jetzt gut Englisch?
Ja, ja. Also ich kann mich recht gut durchschlagen und schreiben oder wo nachschauen, wenn man etwas nicht sicher ist oder so.
Wir haben ja vorher ein bisschen über den Sprachgebrauch geredet und Sprachanwendung, Mundart versus Hochdeutsch. Und du hast ganz eine eigene Sprache. Eine, die zum Teil fast so das denkte Wort mit, also das, was man denkt, ist auch schon mit dabei. Und es ist, ja, und ich denke, am besten ist es, wenn du etwas vorlesest.
Und das ist mir, also all das sind erlebte Geschichten wiedergeben. Also, die Bäcklerin fällt um. Ich passiere den Turbinenplatz mit meinem Velo. Ich bin auf dem Weg ins Atelier. Es ist Sommer. Es ist Mittagszeit. Es ist postkartenmäßig schön, sonnig, der Wind auf dem Velo angenehm. Ich versuche freihändig zu fahren. Ich habe fast den Turbinenplatz passiert. Und auf einmal höre ich, wie jemand umfällt und links unten in meinem Gesichtsfeld realisiere ich eine Frau inmitten einer laufenden Gruppe mittagsmachender Bürogummis. Ich drehe mich um und sehe die Frau immer noch am Boden. Alle anderen rund um sie rühren sich nicht. So à la, jetzt kommen wir noch zu spät, weil die da nie richtig gelernt hat zu gehen. Kein Mensch gibt dir die Hand, so à la, hier, Kollegin, ich helfe dir aufzustehen. Er, so à la, hoffentlich bricht sich diese Kuh was und ich kann dann ihre Arbeit übernehmen. Ich schaue einmal vorwärts und dann wieder rückwärts. Die Frau, als wäre es eine Schande, was ihr gerade passiert ist, jumpt wie ein Stehaufmännchen auf und versucht hinkend so zu tun, als wäre nichts passiert. So à la, von mir können wir weitergehen. Von mir aus können wir weitergehen. In dieser Sekunde, beeindruckt von der Nächstenliebe und der Qualität des sozialen Bewusstseins dieser Gruppe, schreie ich: Mein Gott, ihr dumme Bänkler, what the fuck? Ich fahre weiter und denke: Zum Glück habe ich damals nach der Sekundarschule keine Bürolehre gemacht. Ich habe so ein Glück, dass ich Kunst mache. Wenigstens herrscht hier auf der untersten Stufe nicht die ganze Zeit so ein Drive. Ich komme ins Atelier, begrüße jede Person, die mir entgegenkommt und denke, hier sind alle mit allen ihren Problemen so herzig.
Also du bist auf dem Weg ins Atelier oder genau. ZHDK,
genau.
Während dem Studium gsi.
Während dem Master, genau. Mhm.
Und Zürich-Syndrom ist deine diskursive Masterarbeit gsi,
genau.
Diskursive Teil von der Masterarbeit.
Genau, ich habe es recht gut verpackt. Im Sinne, es ist ein Stück Literatur, wo mit dem Vorwort und nach dem Wort, Nachwort es so wie möglich macht, dass das eine diskursive Arbeit ist. Hätte ich nur die Geschichten reingetan, dann wäre es so wie wäre es etwas anderes geworden. Irgendwie, man hat wie so keinen Zusammenhang zwischen den einzelnen Geschichten. Irgendwie. Also meine wieso Theorie ist, alles, was ich da irgendwie sehe und erlebe und mache, ist einfach Teil von meiner künstlerischen Praxis. Oder ich, egal wo ich bin, ich denke und tue wie ein Künstler. Also so.
Was mir extrem gefällt, ist, dass du, wo du redest von der Dankbarkeit, dass du froh bist, dass du Kunst gewählt hast. Du sagst aber auch auf der untersten Stufe.
Ja.
Und denkst du, dass so etwas wie, und dass du nachher speziell nicht bist zu allen, denkst du, dass so etwas wie Empathie, dass das gar nicht möglich ist in einem Beruf wie Bänkler? Hast du Freunde, die Bänkler sind?
Ja, ich habe alle möglichen Freunde. Also ich stehe immer noch zu meiner Theorie. Natürlich, irgendwie ist, ich meine, es ist nicht, da gibt es irgendwie so einen Leistungsdruck in jedem Betrieb. Also das kann man wirklich für ganze Dienste Leistungsgesellschaft nennen. Irgendwie. Und da kommen, finde ich, auch schnell so irgendwelche Mobbings und ich weiß nicht, ich meine, ich habe nie irgendein Mobbing erlebt in meiner, sagen wir, Künstlerkarriere, respektive ich hänge von dir nicht so ab, du kannst ja reden, was du willst, irgendwie. Also wie so, es trifft mich nicht dermaßen, irgendwie, als wenn, also im Sinne, wenn es nicht geht, dann laufe ich raus, irgendwie, in einer, sagen wir, Versicherungsgesellschaft oder was auch immer, nichts gegen dich, irgendwie. Ich habe das Gefühl, da kommt man auch schnell auf irgendwelche Konkurrenz, irgendwie, Gedanken oder, weniger für dich ist mehr für mich, irgendwie, wo wenig Leute checken, dass irgendwie so beides möglich ist, so à la für dich gut, für mich gut und auch irgendwie, ich meine, das sind vielleicht so eingebildet, aber Themen, wo man sich irgendwie während der ganzen Arbeitszeit auseinandersetzt, sind auch irgendwie so hoch gehirnapportiert, respektive nicht irgendwie wieder jede, aber wie so sind meistens irgendwelche abstrakte Sachen, ich weiß auch nicht, irgendwie da und irgendwie E-Mails schreiben und also wie so.
Gut, das macht ein Künstler ja auch.
Ja, natürlich, aber irgendwie so, keine Ahnung, also wie, ist einfach so eine andere Arbeitsstimmung. Irgendwie.
Aber jetzt könnte man ganz böse, könnte man jetzt auch sagen, du hast gesagt, ja, wenn es die Situation von dir verlangt, dann laufst du auch einfach raus und findest, hey, habe ich nicht nötig oder so. Und ich würde sagen, ich würde das ähnlich machen. Es ist aber auch so, dass ich mich nicht in einer Sphäre bewege von der Kunstwelt, wo das jetzt bedeutet, wenn ich rauslaufe, dass ich da jetzt einen grossen monetären Verlust muss auf mich nehmen. Also meistens arbeite ich für sehr wenig Geld. Und jetzt könnte man sagen, wenn jetzt mehr Geld auf dem Spiel steht, macht man das immer noch? Ist es eine ideologische Frage oder geht's auch, ist es ein einfaches Abwägen von Gewinn und Verlust?
Ich kann es irgendwie nicht, aber ich meine, wir sind ja alle wie irgendwie Einzelunternehmen. Irgendwie, mit irgendwie die ganze Zeit am Basteln dran. Und eben in einem anderen Unternehmen wirst du einfach wie Opfer von dem System. Oder ich weiß auch nicht, wie. Das ist wie so, gewisse Reibungen sind einfach generiert, weil jemand irgendwie einfach falsch kalkuliert hat. Oder ich weiß auch nicht, irgendwie. Also wie so, ist dann etwas anderes irgendwie. Dem ganzen Management, weiß nicht, von den Leuten und dort und. Also nicht, dass ich das irgendwie auf die andere, also weißt, so 180 Grad stelle. Irgendwie. Natürlich so, meine, es ist nur bei der untersten Stufe auch nicht gemeint. Irgendwie. Ich kann mir vorstellen, wenn das irgendwie so das Ganze komplexer wird, dass es auch so mit irgendwie, weiß auch nicht, ähnlich läuft.
In der Kunstwelt wie in der Geschäftswelt?
Ja, oder ich meine, wie zum Beispiel, ich meine, ich arbeite freiwillig mit diesen Leuten oder da, oder wenn irgendetwas nicht los ist, ist dann hören wir, wieso nicht, oder irgendwie kollektiv arbeiten, irgendwie. Und vielmal ist es so in den anderen Betrieben, also ich meine, ist dann irgendwie so, da denkst du nicht mit, irgendwie, wieso jedes Mitdenk ist, irgendwie so, ey, also es, nicht alle Companies, ich meine, ich habe auch ein paar so Companies gesehen und ich finde, wow, cool haben sie es, irgendwie so, nicht alle fangen am 9 Uhr an und hören am 5 Uhr, sondern irgendwie, die Arbeit muss gemacht werden und dann, du gehst Skifahren jetzt, aber die Arbeit muss irgendwie fertig sein und dann, ob die, weiß auch nicht, also irgendwie, das ist vielleicht so, vielleicht ist humane Bedingungen, also wie humanere Bedingungen, bei einem Künstler als, ich meine, wie viele Leute werden irgendwie so, hey, der hat doch keine Ahnung, irgendwie, weiß auch nicht, aber das ist so das Thema, irgendwie, ich meine, ich schaue nicht, was mir dort irgendwie aufgefallen ist, irgendwie, dass eine Niederlage in dieser, sagen wir, Bänklerwelt etwas irgendwie ganz Schlimmes ist. Irgendwie.
Genau, der Sturz genau, von ihr, genau, das eigentlich so, genau ja, verbildlichen.
Irgendwie, und wieso das im Sinne Mensch wird als irgendein Supermensch angeschaut, irgendwie, oder so eine Einstellung wird immer gepusht. Also ich sehe es nicht so. Ja, irgendwie, das ist recht traurig eigentlich. Also wie so,
aber in der Kunstwelt gibt es ja auch, also du schreibst ja an einer anderen Stelle vom Zürich-Syndrom, schreibst du ja auch, es gibt so unglaublich viele Künstler. Und da gibt es ja vielleicht auch eine Hackordnung. Und
ich schreibe, dass es nicht so viel hat. Also
das schreibst du auch, du schreibst ja. An einem Ort nein, schreibst das du, dass du der Einzige bist,
ich sage apropos zu viele Künstler oder so.
Ah.
Ja, so in der, sagen wir, Schule, in den Pausen, irgendwie wird immer so, ja, es sind so viele Künstler und dort und ich weiß auch nicht, irgendwie die Ausstellung irgendwie mit 30 und die anderen mit, irgendwie, ich weiß auch nicht, wie viele. Irgendwie. Und dann, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so, irgendwie stimmt etwas nicht. Irgendwie. Und dann ein paar Wochen später oder so erinnert, ey, war schnell. Wenn man jetzt so meine Schulausbildung anschaut, ich bin bis vor kurzem der Einzige gewesen, wo, sagen wir, wie so einen Weg eingeschlagen hat. Alle haben einen brotvollen Job genommen. Irgendwie. Und da gibt es auch so ein Beispiel von einer Gimmick-Kollegin, wo ich mega überzeugt bin, dass sie mega Talent hat. Irgendwie. Und was macht sie? Irgendwie? Sie macht irgendwie Biochemie. Irgendwie. Und dann, wieso? Und dann blablabla bla, bla, und dann wegen dem Geld. Irgendwie. Also wisst ihr, es gibt wie so eine Stabilität. Schade. Also irgendwie, darum habe ich auch gefunden, so ihr Ungläubigen, respektive, weiß nicht, wie viel Tausend brauchst du eigentlich? Also weißt du, so wie, ich meine, wie reich willst du werden eigentlich? Also wie so, oder wie wichtig ist dir dein Leben? Also wie, ja, vielleicht auch, ich meine, weiß auch nicht, zum Teil vielleicht, in Bosnien ist das keine Wahl, irgendwie, aber trotzdem, Leute machen Kunst und entscheiden sich etwas so im Bereich Kultur, zu machen, ohne zu wissen, irgendwie, dass das jetzt gezahlt wird oder nicht. Also ich habe das Gefühl, das hat auch mit eben meiner, sagen wir so, titoistischen Ausbildung zu tun. Also Primarschule, die ich in Bosnien gemacht habe. Ich bin immer noch Anhänger irgendwie von dem, wie so, egal wie dumm das heutzutage tönt, Wissenschaft hat einfach keinen Preis. Kunst sowieso nicht. Also gewisse sagen wir, Sachen können nicht einfach so beziffert werden. Irgendwie. Wären nie entstanden. Die meisten eh nicht. Ich meine, ganz viel. Hätte man irgendwie gewusst, wie viel das kostet, dann hätte man es nie gemacht. Ich finde es so wie, das hat keinen Preis. Mhm. Mhm. Eine gute Ausbildung ist irgendwie so, egal wie teuer die ist, trotzdem ein besserer Deal, als ich weiß auch nicht was. Irgendwie. Und was mir auch nicht gefallen hat in dieser ganzen Geschichte, irgendwie, das Versprechen, also ich meine, x Personen und Berufsberater und dann so, ja, Lasic und so, wie, weiß auch nicht, irgendwie, machen Sie doch mal etwas so, weiß auch nicht, Konkretes. Oder?
Also du bist zum Berufsberater gegangen?
Nicht nur er, sondern ganz viele andere Leute, irgendwie, so, oder Lehrer oder so, ja, look, man, ey, mach doch, ich weiß auch nicht, irgendetwas, wo wirklich dir irgendwelche Basis gibt und so, oder? Und dann kannst du ja immer noch damals, später mit auch, ich weiß auch nicht, irgendwie. Und ich habe einfach wie nicht, das ist mir nie aufgegangen. Ich bin mega froh, dass ich das irgendwie nicht so gemacht habe. Irgendwie. Der Versprecher hat mir nicht gefallen. Irgendwie. So à la, okay, ich mache jetzt die Hochbauzeichnerlehre und dann kann ich ja irgendetwas Hochinteressantes machen. Ich habe irgendwie gesehen, das weniger Interessante, das kann ich ja später nachholen. Irgendwie. Anstatt jetzt irgendwie müssen das Gefühl haben. Irgendwie. Und natürlich, ah ja, aber wie überlebst du irgendwie? Aber, und dann irgendwie die Frage, irgendwie, ja, wie viel Geld brauchst du eigentlich zum Überleben? Irgendwie? Also wie so, ich meine, schnell realisiert, dass irgendwie ein Supermarktkleider, wo ich auch irgendwie kann, nicht viel besser sind, wie viel teurer die sind. Oder, weißt du, irgendwie, also ich meine, was dir wichtiger ist, wie viele Leute, weiss ich nicht, irgendwie, meine, oder irgendwelche fette, grosse Wohnung, Villa, irgendwie, auch nie irgendwie super Priorität gewesen. Irgendwie.
Aber trotzdem so bist du nach der Matur studieren und nicht an der Kunsthochschule, sondern an der Uni, oder?
Aber das hat auch, also ich meine, klingt so, aber ich hatte dort wie ein Angebot an der Uni, weil ich bin wie ein Jahr vor der Matur dort noch Russisch lernen, weil ich ins Gymi gewechselt und das neue Gymi hat kein Russisch gehabt. Und zum Russisch praktizieren bin ich an die Uni gegangen. Und dann, als ich Matura bekommen habe, bin ich schon ein Jahr in der russischen Abteilung gewesen. Und die haben mir wirklich ein Angebot gemacht, so la, hey, wenn du jetzt Russisch studierst, mit dem, jetzt darfst du ja, oder? Würde mir dir irgendwie alles anrechnen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, super, mache ich das. Und das andere ist irgendwie, ich habe nicht wollen, mit 20 meine Einstellung oder weiß auch nicht, Vision von der Kunst oder meiner, sagen wir, Malerei und Bastlerei oder so, nicht wollen irgendwie gross beeinflussen. Also ich habe gefunden, wie, oh Mann, ey, ich muss wie so ein paar Jahre irgendwie rundum schauen, bevor ich überhaupt irgendwie kann etwas machen, wo irgendwie wirklich eine Rolle spielt in dieser Gesellschaft. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, so, wenn ich jetzt so mit 20 dort in die Kunst einfahre, dann bin ich selber schon mit 25 völlig weg von der Kunstwelt. Irgendwie. Also es ist wie so, ich habe gefunden, look, ich mache das schon, aber nicht jetzt. Und mein Ziel ist so, okay, machen wir die Uni fertig mit dem Russischen und dann kann ich ja später als älter wirklich mein Ding durchziehen, ohne dass ich irgendwie laufe, dass mir ein Lohne von einem Professor oder so eine ganze Freude daran zerstört. Oder ich weiß auch nicht. Also ich meine, ich kann die Welt. Also im Sinne wie so Uni und pädagogisch und weiß auch nicht, irgendwie Professor und seine Meinung oder keine Ahnung. Irgendwie. Ich habe so ein bisschen von der Look, ich lasse immer noch unverdorben, unberührt irgendwie das, was ich mache, seit Jahren, irgendwie, ohne dass mir jemand drin redet. Und nachher habe ich gefunden, Also wie so 4 Jahre später habe ich gedacht, jetzt bin ich bereit, irgendwie wirklich an die Front zu gehen und mich irgendwie auseinandersetzen mit dem, also mit den Leuten. Irgendwie.
Und dann hast du ja mehrere Kunsthochschulen beworben?
In Zürich und in Genf. Mhm. Und in Zürich bin ich aufgenommen worden. Obwohl ich wie so können, Gift nehmen, dass ich in Genf aufgenommen werde. So wie meine Arbeit damals ausgesehen hat, habe ich das Gefühl gehabt, das passt mir besser in Genf. Ich habe ganz viel gemalt irgendwie, und in Zürich so wie Malerei, irgendwie, weiss nicht, halbe verboten. Natürlich übertrieben, irgendwie gesagt.
Und dann bist du von Anfang an in die bildende Kunst.
Mhm.
Und es hat dich nicht verdorben.
Auf gewisse Art, gewisse Sachen bestätigt, natürlich irgendwie beeinflusst. Aber irgendwie so, das ist eigentlich das Beste von der Kunstausbildung. Wenn man Sachen zeigt, dann ist man wirklich ausgeliefert. Auch ausgeliefert irgendwelche dumme Meinungen oder was auch immer. Irgendwie. Und das ganze Handeln, irgendwie, und trotzdem irgendwie so, weiß auch nicht, bei sich bleiben, ist eine krasse Übung. Ich habe irgendwie das Gefühl, nachhinein irgendwie bin ich zu ehrlich geworden für so einen Otto-Normal-Verbraucher. Weil in der bildenden Kunst ist die Kritik irgendwie so dir gerade ins Gesicht gerührt worden. Und dann hast du es wie so wegrühren oder irgendwie so von, nein, das betrifft mich nicht. Oder ich weiß nicht, aha, ja, nie denkt drüber oder was auch immer. Das ist mir wie so aufgefallen, so wie... Manchmal sage ich irgendjemandem so und dann wirklich gut gemeint. Irgendwie, und dann die Person irgendwie fühlt sich so beleidigt oder ich weiß auch nicht. Irgendwie.
Mhm.
Also nicht, dass das die ganze Zeit passiert, irgendwie, aber wie. Dann fand ich, oh fuck, ja, stimmt, irgendwie, nicht jeder ist irgendwie in der bildenden Kunst gewesen oder ich weiß nicht, irgendwie so wie.
Nicht jeder hat es gelernt, dass sie auch für seine Arbeit einstehen oder das einfach.
Oder irgendwie einfach Kritik so anzunehmen und finde, ja, so ist es und so, ja, ja, okay. Und nicht gerade anfangen zu brüllen.
Oh, ich denke, es ist gut, wenn Einwände bestehen. Das ist etwas Positives. Einwände sind, also ich sehe das grundsätzlich als etwas Positives. Wenn zwei Leute sich immer einig sind, dann ist jemand von beiden wahrscheinlich nicht ehrlich.
Oder die sind so hoch verliebt. Da kommt eh nicht drauf an.
Mhm. Was hast du studiert an der Uni? Russisch?
Angefangen und dann... Dann bin ich Militär gekommen und nach dem Militär, nicht dass das irgendwie, mich fest geschädigt hat, das ist also Crime eigentlich, dass ich ins Militär komme. Aber ja, und dann habe ich gefunden, wenn ich so mich, also irgendwie, ich konnte so die Leute, so wie in der Schweiz im Kleinen.
Jetzt redest du jetzt von Militär, der Militärerfahrung.
Dann habe ich dort gefunden, ich meine es zu gut, ey, irgendwie so, ich mache jetzt einfach wie, oder es hat mich vielleicht nochmal bestätigt, dass ich muss gar nicht so Brot, oder ich weiß auch nicht, so überleben, ich habe irgendwie dort wie ein bisschen Leben ein bisschen wichtiger genommen. Oder so, und locker, ey, ich kann ja nicht stressen oder so. Irgendwie. Und dann habe ich ich brauche keinen Abschluss in dem Sinne im Russischen. Irgendwie. Und dann habe ich einfach Indologie und dann Islamwissenschaften gemacht, wo ich wie so nach meiner Logik damals war, wie Islam mit Arabisch ist eigentlich das, was ich als nächste Sprache lernen sollte. Und Indologie als Institut, wo ganz klein war und irgendwie. Was der Inhalt dort war, habe ich gefunden, das ist eigentlich das Richtige für mich. Und dann irgendwie so 2 Jahre später habe ich gefunden, jetzt reicht das mit der Uni. Ich muss gar keinen Abschluss. Also nicht, dass ich mich von einer Arbeit gedrückt habe, sondern ich gefunden, so, ich muss nicht abschließen. Ich habe bis jetzt so mitgemacht und dann mache ich etwas anderes.
Also, und dann hast du, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe, nachher hast du die Rekrutenschule gemacht. Also, du hast das Studium unterbrochen nach 2 Jahren und bist an der
Rekrutenschule. Nein, ich habe das Studium nach 1,5 Jahren unterbrochen. Also nicht unterbrochen, das ist auch so. Ich bin einfach eingeladen worden, respektive nach so einem Artikel, ich weiß auch nicht was, alle Jugendlichen, die sagen wir, die Militärfrage noch nicht gelöst ist, muss bis in 23, dem Jahr, in dem sie 23 gelöst sind.
Mhm.
Und bei mir war es irgendwie halbes Jahr entweder Zivildienst oder Militär. Respektive Zivildienst, halbes Jahr verlieren, ganze Semester verlieren, respektive das ganze Jahr verlieren, weil irgendwie man kann nicht irgendwie vor einem Semester, ohne dass man das Sommersemester, Frühlingssemester gemacht hat. Das heißt, hätte ich Zivildienst gemacht, damals, hätte ich das ganze Jahr von der Uni verloren. Irgendwie, wie cool ist das? Irgendwie, also verloren wie im Sinne, halbes Jahr wie arbeitslos und dann wieder eingestiegen. Irgendwie. Und dann irgendwie die Wahl war, Militär durchziehen, mit irgendwie, egal was irgendwie da kommt, so schlimm kann es auch nicht sein. Irgendwie. Winterferien irgendwie verlieren und noch irgendwie 2 Monate von dem Semester. Und dann fortsetzen. Und das habe ich, also die Wahl habe ich genommen. Respektive, hey, Winterferien bin ich irgendwie im Militär, dann noch 2,5 Monate im Militär und dann bin ich schon irgendwie April draussen irgendwie und kann, sagen wir wie so, hoffe, dass ich noch Semester irgendwie mache, ohne dass ich es verliere. Mhm. Irgendwie. Also wie so. Und dort bin ich nachher aus dem Militär gekommen und gefunden, ich muss jetzt das gar nicht abschließen. Irgendwie wie so easy. Irgendwie. Und dort habe ich eigentlich wie so angefangen, wie so mehr in der, sagen wir, Freizeit oder in der, meiner Zeit einfach mehr Kunst machen. Dann so, look, jetzt tun wir das alles so auf Seite und ich tue Indologie und Arabisch studieren. So, ich will mich mehr zusammenreisen für Arabisch, aber für Indologie ist ja, muss ja nur dort sein irgende, und lesen und einfach aktiv Kunst machen, aber richtig irgende, krass, irgende, also krass im Sinne als Hauptbeschäftigung. Und das andere so, ja, das machen wir auch noch. Und dann habe ich mich einmal beworben für Bildende, bin ich nicht angenommen, bin ich weiß nicht, welche Nummer auf der Warteliste war. Und dann zweite Mal irgendwie angenommen worden. Und dort, wo ich, also wie so ein Jahr später, wo ich nicht angenommen worden bin, für mich ist das so wie, ah ja, easy, ich kann ja nochmal, jetzt kann ich wirklich noch mehr Gas geben. Das habe ich wirklich auch gemacht. Ich habe dort nur so geschaut, okay, look, ey, hauptsächlich bin ich irgendwie immatrikuliert und gebe mir ein Minimum für meine Uni, irgendwie, aber meine ganze Arbeit ist eigentlich da, respektive in meinem Zimmer, auf meinem Tisch. Also so, das ist so mein, also ich habe dort wirklich Gas gegeben. Was heißt Gas geben? Irgendwie so, ich habe Musik gemacht, so gut es gegangen ist, alleine, mit Leuten, egal wer, irgendwie. Und so viel zeichnet und irgendwie bastelt und Trickfilme und Fotos irgendwie bearbeitet, irgendwie, so gut es gegangen ist. Und ja, bin mit einer ganz coolen Mappe dann reingekommen. Das ist jetzt 9 Jahre her oder so. Irgendwie.
Genau, also es gibt, ich würde gerne noch ein bisschen mehr über das Militär reden. Du hast die ganze Rekrutenschule gemacht und jetzt gehst du mich einfach in den WK?
Nein. Ich habe nach irgendwie 2-mal WK einfach aufgehört, Militär. Dann ich fand es so, look, ey, und allgemein finde ich, das ist so wie, man tut von einem, sagen wir, Schweizer Jugendlichen zu viel verlangen mit dem Militär. Ich meine, wenn du studierst und 3 Wochen jedes Jahr ist Militär musst, ey, das ist ein krasser Eingriff. Irgendwie. Wirklich, es hat mich bis vor kurzem beschäftigt.
Aber wie bist du denn weggekommen?
Ich bin gekommen, weil ich irgendwie, gefunden habe, ich wollte nicht mehr dort gehen. Weil ich habe Angst, nicht, dass mich jemand umbringt, sondern dass ich jemand durch Zufall, durch Unfall umbringe. Und ich habe noch eine Kommission müssen, so eine gewissensmäßige Kommission. Irgendwie. Ich habe verschiedene Gründe gehabt. Und das ist, glaube ich, so der Hauptgrund gewesen. Es sind so ein paar Unfälle passiert bei uns, irgendwie im Militär. So à la, zum Beispiel, einer vergisst irgendwie eine Patrone, einen Schuss irgendwie im Gewehr, lässt Gewehr irgendwie so abstellen, Gewehr schießt ab irgendwie, und dann irgendwie alle Leute im Raum haben irgendwie Gehörschaden. Irgendwie. Und der selber geht dann irgendwie so psychiatrische Behandlung. Das ist mit ihm so eine Rekrutenschule passiert. Irgendwie. Und dann habe ich noch gehört, irgendwie so, der eine Dude, den ich kannte von der Rekrutenschule, ist dann umgebracht worden, das war in den Medien gewesen, genau dort. Also das ist nicht entscheidend gewesen, sondern das ist für mich so, look, also Also ich meine, du kannst nicht am Militär sagen, okay, du griffst, ihr griffet das fest in mein Privatleben und meine Karriere und ich weiß auch nicht. Sondern ich so, von der, ich tue jetzt einfach Gründe aufzählen, die für sie wichtig sind und die für mich auch irgendwie wirklich eine Rolle spielen. Und ich habe wirklich müssen realisieren, dass es eigentlich schlimmer ist, jemanden umzubringen, als umgebracht werden. Ist wirklich, also weiß nicht, wie im Sinne rein logisch so, la, okay, du bist weg, ciao, ja. Whatever. Du hast jemanden umgebracht, du träumst einfach jeden Tag von dieser Person. Und dann nicht Hass oder irgendeine Motivation, sondern du hast sie überhaupt nicht wollen umbringen, aber du bist trotzdem ein Mörder oder so. Ich habe das Gefühl, so wie, ey, wenn es irgendwie so Horrorleben gibt, dann ist das so von jemandem, der so ist. Mhm. Dann das
irgendwie. Und du hast reagiert, bevor das effektiv etwas passiert ist.
Also ich habe auch geschrieben, ich meine, vielleicht passiert das nie, aber ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwie, so viel mal in meiner Umgebung passiert, irgendwie so, ey, weiß auch nicht. Mhm. Und dann habe ich auch gefunden, wie es ist auch Fälle, dass ich überhaupt ins Militär gegangen bin. Ich hätte als eine, wo irgendwie Krieg mit eigenen Augen erlebt hat, gar nicht dort innen sollen gehen. Aber 2 Jahre später ist das kein Argument. Irgendwie nach 2 Jahren erholt sich Psyche anscheinend für Gesetz.
Mhm. Also, ist nicht als kriegsgeschädigt.
Also das hast du wirklich nicht mehr können bringen als Grund. Mhm. In einem Kriegsgebiet ist dann so, dass Eltern den Kindern als erstes Waffe beibringen. Irgendwie so, alle weiss auch nicht, vielleicht bin ich gefesselt und der andere auch und das Baby kann den Feind umbringen. Also sind so Überlebensstrategien, irgendwie so jenseits so gun oder not gun.
Ja,
also,
jeder muss können mit einer Waffe umgehen.
Ja, und ich meine, darum bin ich auch mit irgendwie 11 Jahren schon können Auto fahren. Und nicht nur ich, sondern alle irgendwie und überhaupt. Das hat zu der Überlebung gehört. Ich finde so Waffen nicht cool, natürlich. Irgendwie, aber wie so du als Einzige, der keine Waffe hat, ist auch nicht cool.
Aber eben, du hast, was du vorher erzählt hast von der RS, hast du fast so ein bisschen, ein bisschen den Eindruck gemacht, dass dich am meisten gestört hat, dass jetzt das nicht gerade in deinen Studienplan reinpasst. Also, und das ist ja wahrscheinlich
ja,
nur ein
Grund. Nicht nur wegen mir, sondern wir, alle gewesen. Studenten werden wirklich diskriminiert in dieser Hinsicht. Und auch verhindert ihre Entwicklung. Und vielleicht mögen sie sich, weiß auch nicht, vielleicht kommen gute, gewisse mit dem Recht, gewisse nicht, aber es ist wirklich, du weißt auch nicht, nicht cool. Ja. Aber das ist auch so, weiß nicht, kleines Land mit so einer Tradition, irgendwie, und das hat bis jetzt funktioniert, irgendwie, und ja, wird sehr schnell ab jetzt so sein. Irgendwie. Also im Sinne auf der Nerven und Rücken und ich weiß auch nicht, all mögliche Organe von den jungen Schweizer Männern. Also das kann man wirklich sagen. Das ist überhaupt nicht koordiniert. Vielleicht die Flexibilität ist Teil vom also Verteidigungsteil. Dass du immer noch kannst funktionieren, aber irgendwie so, sie können dich immer irgendwie reinziehen, aber trotzdem irgendwie, also...
Du bist immer so latent auf Bereitschaft.
Ja. Vielleicht wird das durch so eine Methodik irgendwie, also so einfach erhalten.
Ja. Was ich noch gerne mit dir würde ansprechen würde, ist dein Job im Moment. Schaffst du 50% als Assistent im Bachelor an der ZHDK für bildende Kunst, auch
also,
Fine Arts?
Nein, ist das so Department und Medienkunst, Bachelor BA. Would be like Art and Media. Es ist so eine andere Begrifflichkeit. Es hat sich alles irgendwie aufgelöst. Es gibt irgendwie so einen Medien und Kunst. Kunst und Medien heißt es jetzt. Department und verschiedene Kurs. Wir werden mit uns immer am Ende vom Semester fürs nächste Semester wie so einteilen und dann tun wir das so durchziehen.
Ja. Und tust du auch Seminar konzipieren oder tust du aus was besteht deine Aufgabe?
Also ein Modul, das ich mache, ist so ein sogenannte Technologiemodul. Das ist eine Schreibwerkstatt, wo ich wie vorgeschlagen habe, ey, kann ich das machen? Und dann ist es gesagt, ja, super, ey, mach das. Das ist so, das mache ich alleine. Es heißt Club für Analphabeten und Analphabetinnen. Das ist eigentlich auch ein Teil vom, also es gibt wie so eine Referenz auch zum Buch. Nicht, weil das so eine Referenz muss sein, sondern ich habe, wenn ich wie entschieden habe, ab jetzt gibt es nur noch Kunst. Ich habe gemerkt, wie fest ich so der sprachliche, textliche Ebene funktioniert habe. Und ich habe wie mir so wie gefunden, ich muss jetzt wie ein mehr ein Alphabet werden. Also machen wir einen Club, um irgendwie so ein Distanz hat zu dem, was man so irgendwie in der Uni gemacht hat, respektive nur geschrieben und gelesen. Irgendwie. Und deswegen das. Und auch als Idee ist, zu dem Kurs eben, wir schreiben kreuz und quer, egal was, schaut es an und verfolgt keine irgendwie Schule oder verfolgt keine irgendwie Form oder so. Wenn jemand einen Bericht schreiben kann er machen, wenn jemand irgendwie das, dann schauen wir das an. Irgendwie. Und für alle, die es werden wollen, mega wichtig, so müssen wir wirklich Abstand von dem nehmen, zum irgendwie profitieren, zum wie besser werden in dem. Ja, so. Und dann bin ich in einem Performance-Modul mit einer Kollegin von mir, mit der Olivia Jacques, und dann noch, also das nächste Semester, Franziska Koch und Andres Bossart so ein Grundstudium Praxismodul. Recht zeitintensiv. Mhm. So.
Und du machst das jetzt etwa seit 2 Jahren, oder?
2,5.
Mhm. Und ich gehe davon aus, dass es dir gefällt.
Ja. Also ich habe wirklich Freude, weil es ist wie wieso, es gibt nicht es richtig oder falsch oder gültig oder nicht gültig. Es wie, und die Leute sind mega intelligent, finde ich, und interessiert und nicht nur und auch irgendwie praktisch intelligent und ja, super. Und haben Freude an mir und ja, wieso optimale Bedingungen. Irgendwie.
Du hast Freude am Kommunizieren, oder?
Ja. Das eben Kommunizieren, respektive sogenannte Mentoratsgespräch, ist bei uns das Zentrale eigentlich vom Unterricht. Das sind irgendwie 1:1 Gespräche und in der Mitte vom Gespräch ist dein Werk oder das, was du gerade dran bist oder was auch immer. Wo ich wie meistens noch nie gesehen habe oder irgendwie, ja, was irgendwie, und auch so, ich denke das, also der Andres, als, weiß auch nicht, als Musiker, der hat vielleicht eine andere Einstellung, irgendwie, aber wieso?
Fällt dir das leicht, eigentlich ohne zu werten, auf eine Arbeit zuzugehen? Und
ich werte, also im Sinne, ich schaue es natürlich auch und irgendwie, was mir auffällt, irgendwie sage ich das. Nicht so, nein, mach das nicht, oder ich weiß nicht, selten, irgendwie, außer ich weiß auch nicht, meistens so, oh ja, ey, mach's weiter, irgendwie, anstatt,
Du suchst ja schon nach Qualitäten.
Ja, im Sinne von dem, was ich irgendwie kenne, schon.
Als Grundlage.
Und meistens sind so ganz, für mich fast banale, irgendwie, sagen wir, Satz. Ah, das ist auch falsch, komisch, unpräzise gesagt. Ich staune jedes Mal, wenn ich jemandem so etwas sage und die Person sagt, oh wow, oh, so cool. Und ich so, wirklich? Oh, also wie so, ich, für mich so alltagsmäßige irgendwie. Oder, und ich meine, man lernt auch von den Schülern. Das ist, also wie von der anderen Person. Irgendwie. Vor allem Leute, die jetzt so Hypermedia im Sinne Bots und Zeug, wo ich überhaupt nicht rauskomme. Mhm. Also es hat ein paar Leute, die irgendwie wie extrem in einem Bereich arbeiten.
Also von der Robotik?
Von der Robotik oder irgendwie Sound oder irgendwie so da komme ich mir wie Großvater vor. Es gibt zum Teil so Begriffe, wo irgendwie gestern generiert worden sind, irgendwie, und Kunstgeschichte irgendwie etwa 50 Jahre da hinten ist, irgendwie, kannst du wie nicht lesen, irgendwie. Finde ich genial.
Genau, also du bist auch an einem super Ort, um das Entstehen beobachten und mitbekommen von
ja,
Sachen.
Ja.
Aber so siehst du dich auch als Vermittler?
Ich finde, das ist schon ein Vermitteln. Mhm. Also ich meine, wenn ich dir irgendwie etwas erkläre und du noch nie gehört hast, irgendwie, dann ist das so eine Art Vermittlung. Was auch cool ist, wir haben wie nicht, also niemand von den Dozenten hat irgendwie so eine bestimmte Struktur, allgemeingültige Rezept für Vermittlung. Irgendwie. Es gibt keine Zielgruppe. Irgendwie. Jeder ist irgendwie ein bisschen anders. Irgendwie so, gewisse habe ich das Gefühl, so, musst du so pushen oder sagen, okay, ey, mach das. Irgendwie. Und gewisse so alle, wow, ey, ich muss dir gar nichts sagen. Irgendwie so, ich lerne von dir. Irgendwie. Also wie so, ich glaube, Vermittlung ist schon mal sich in einem Gebäude treffen und dort irgendwie Zeug machen. Ist irgendwie mega Vermittlung, irgendwie untereinander. Also so.
Und ich meine, die Infrastruktur an der ZHDK ist wahnsinnig, wahnsinnig umfassend, oder?
Ja.
Das sind also, die Bedingungen, die wahrscheinlich die Studenten nachher nie mehr in ihrem Leben werden.
Es geht. Also so dermaßen goldig ist das auch nicht. Also jetzt wirklich ehrlich. Schon cool. Also wirklich wenige Unis haben das. Ganz Osteuropa kann nur träumen davon. Irgendwie. Aber es hat auch Leute, so Privatpersonen, auch ich kenne auch, wo in Zürich irgendwie Sachen haben, wo ZDK auch nur davon kann träumen. Irgendwie. Also im Sinne, ein Beispiel ist, vielleicht nicht so gross, aber Größe spielt keine Rolle. Irgendwie. Die Werkstatt vom Museum oder Zentrum Paul Klee ist zehnmal Hightech als irgendwelche ZHDK-Werkstatt. Natürlich haben sie das, aber die anderen haben es einfach zehnmal genauer und laser und gestürter und ich weiß auch nicht, irgendwie, also wieso. Nicht schlecht, wirklich. Für eine Kunstschule zum irgendwie das super alles, irgendwie, inklusive Schnittplatz und Computer und irgendwie Kapazität und bla bla bla. Irgendwie. Aber ich habe eine andere Werkstatt gesehen. Vielleicht nicht so viel auf einem Haufen, aber wie wir haben das in 10 Jahren, was die jetzt haben, vielleicht. Mhm. Ja. Oder es hat auch Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, gewisse Kameras und Zeug und auch Equipment haben, wo ZDK auch nicht hat.
Ja.
So super gute Kameras. Ich meine, aber ich meine, wenn ich jetzt wirklich andere Unis, die ich gesehen habe, irgendwie, crazy gut.
Ja, und so hätte es noch ewig weitergehen können. Wir haben uns unterhalten im Januar und mittlerweile ist es schon wieder März und es wird Frühling und ich denke, es ist treffend, jetzt noch einen Teil des Gesprächs als Epilog anzuhängen, wo Milenko und ich uns darüber unterhalten, was es bedeutet, einen eigenen Garten zu pflegen, im eigentlichen Sinn, aber auch im übertragenen Sinn. Und mit dem möchte ich mich verabschieden. Ich bin aus, bleibt aber noch dran. Abonniert euch im iTunes Store, über eure Podcast-App, liket mich auf Facebook, schreibt mir ein Mail at carolinpalla.com. Bleibt einfach im Kontakt, auf die eine Art oder auf die andere. Wir hören uns wieder. Ciao.
Etwas, was mir unglaublich gut gefallen hat, ist der Sinn vom Leben, ist es, einen Garten zu pflegen.
Einen eigenen Garten zu pflegen.
Einen eigenen Garten zu pflegen.
Nicht irgendeinen. Also seinen eigenen. Der Nicht-Sinn vom Leben, einen eigenen Garten zu pflegen. Irgendwie, was die vielleicht Bänklerin macht dort, oder der Bänkler oder was auch immer. Die pflegen irgendeinen anderen Garten, nicht eigenen, habe ich das Gefühl. Vielleicht, aber ich weiß es nicht. Also für mich sieht es nicht danach aus. Irgendwie. Obwohl der Sinn vom Leben, ich habe kürzlich so Alfred Hoffmann, irgendwie zufällig auf YouTube, er findet, Sinn vom Leben ist glücklich zu sein.
So banal.
Ja.
So eine Enttäuschung.
Ich finde es so, auch gut. Irgendwie. Also wie so.
Also redest du jetzt vom Albert Hofmann, ja, vom Erfinder von LSD?
Ja, genau, von dem Basler Chemiker eigentlich. Ich finde das nicht irgendwie, ist nicht weit entfernt.
Ja, aber das vom eigenen Garten gefällt mir halt so gut, weil das etwas sehr Praktisches ist, wo eigentlich der Ausgang völlig... Und all die Sachen wie, ja, du musst halt lernen, glücklich sein, du musst halt dich selber sein, das ist alles so leicht dahergesagt. Aber das bedingt ja ganz viel, vieles, wo man nicht einfach nach Rezept kann
machen kann. Ja, ich meine, man könnte sagen, Sinn vom Leben ist glücklich sein, aber irgendwie... glücklich sein und irgendwie nur in die Mauer starren, irgendwie ist unmöglich. Der ist eigentlich vom Voltaire. Ich tue es auch eigentlich so wie sagen. Also der eigene Garten ist so ein Voltaire-Buch.
In den letzten 10 Jahren haben einige Leute in meinem Umfeld Schrebergärten übernommen. Ich denke, das ist auch so ein bisschen ein Generationenwechsel stattgefunden.
Nein, aber das ist so metaphorisch. Mhm. Also irgendwie, ich meine nicht den Garten. Irgendwie. Mhm. Ich meine, dein eigener Garten, irgendwie der, wo in deinem Kopf ist. Immer.
Aber jetzt ganz konkret, tust du Gärtnern?
Nicht wirklich. Ich habe ein paar Pflanzen zu Hause irgendwie und ein paar haben irgendwie so gerbt oder so, aber es ist schon ein cooles Gefühl, finde ich.
Ich glaube, das Bild vom eigenen Garten pflegen, das funktioniert sehr, sehr gut. Es ist etwas Zeitintensives, etwas, wo du nicht sofort Resultat siehst, zum Beispiel. Ja. Etwas, wo du kannst zwar etwas machen, aber nachher das Resultat ist nicht in deinen Händen. Um einen Garten zu pflegen, jetzt im eigentlichen Sinn vom Wort, musst du eigentlich viel einfach Vertrauen haben, dass es dann gut kommt und dann lernst du dazu. Du kannst mit Leuten reden, die auch die und die Pflanzen anbauen und so weiter. Aber es ist auch, ganz vieles ist nicht in deinen Händen, die Wetterbedingungen, alles nicht in deinen Händen. Und darum denke ich, mir gefällt die Analogie extrem gut. Und darum habe ich es, glaube ich, auch wörtlich genommen. Natürlich nicht nur. Tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass ein eigener Gartenpflege ein Weg zum Glück kann sein.
Ja, also ich meine, Pflanzen, ich kann das. Also ich meine, ich komme aus einer mega landwirtschaftlichen Gegend. Es ist auch mega gut so Fitness. Also meine Großmutter, die hat bis zum letzten Jahr einen eigenen Garten gehabt, wo nichts mit ihrem Sohn oder irgendjemandem zu tun gehabt hat. So im Sinne als ein Hobby, als eine Therapie, als Fitness, als ganz viele Sachen zusammen. Ich habe wirklich mehr gemeint, so das, was du dir irgendwie, also im Sinne, ich habe mehr gemeint, mein Atelier und ich weiß nicht und der und die und irgendwie auch Teil von meinem Garten. Ein tatsächlicher Garten ist ein Luxus. Im Sinne, wer kann das schon? Nicht nur so sich leisten, sondern wer kann schon jeden Tag irgendwie in den Garten gehen und etwas tun dort. Und das muss immer mit der Pflanze, aber wenn es nur irgendwie 20 Minuten ist oder so. Es ist so eine Gebundenheit, aber nicht so eine mega. Also es ist recht, ich meine, wer kann das schon? Da. Niemand. Natürlich, Schrebergarten. Ich kann nur irgendwie so 3-4 Leute, die wirklich einen Garten haben.
Aber
einen Grüngarten.
Aber wenn wir jetzt nochmal vom Garten, vom eigentlichen Garten weggehen, vielleicht so sein Leben pflegen, das ist ja auch etwas, wo man eigentlich jeden Tag muss ein bisschen dranbleiben. Und das ist ja auch, da kann man ja, ich sehe das ein bisschen als Ausrede, so ja, wer hat schon, also zum Beispiel ich schaue, dass ich meditiere, ich versuche auch zu beten, also ich bin nicht ein religiöser Mensch, aber ich tue irgendwie beten und ich merke das einmal, wenn ich mir auch wieder sage, so, oh nein, ich habe keine Zeit. Weißt du, oder Sport machen. Oder, man kann immer, aber es ist schlussendlich ein Prioritäten setzen. Ja. Und ich kann mir die Zeit schon, vielleicht nicht jeden Tag, aber dann langt vielleicht auch mal jeden zweiten Tag. Aber es ist ja nicht ein Regime, aber eine Praxis, Ja, ich weiß nicht, ja, wer kann das schon? Das ist doch ein Luxus. Das finde ich im Fall. Wenn ich sehe, für was, wie viel Zeit der Durchschnittsschweizer an seinem Handy vertrödelt, dann hat man auch Zeit für einen Garten zu pflegen. Das ist meine Meinung.
Ja, nein, selbst hast du recht. Ich habe auch vorgestellt, wenn einige mehr die Einstellung hätten, dann wäre es auch ein bisschen anders. Mm. Ist so wie. Irgendwie, ich meine, die Überlegung ist so, okay, das ist jetzt meine Tomate, die ich kultiviert habe. Aber irgendwie, wenn ich sie jetzt müsste in Stunden übersetzen und ich weiß auch nicht was, dann müsste ich irgendwie so 2000 pro Tomate verlangen. Mhm. Irgendwie. Also so wert ist sie. Mhm. Irgendwie.
Aber gerade du als Künstler müsstest doch dich das ja gewöhnt sein.
Ich habe immer wieder eine Tomate auf meinem Dach, Terrasse. Ja, das ist kein Problem. Und die schmecken wirklich wie richtige Tomaten.
Hey, danke vielmals.
Ja, merci auch, Carol. Voll cool. Ja.